Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Gründer und Co-Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne und eine der lauten Stimmen in diesem Land, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, Ralf Füchs. Schönen guten Tag und willkommen im Studio.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen an diesem Montag, die Befreiung von Cherson, der Rückzug der russischen Armee und was sie hinterlässt, auch an Verbrechen. Das unter anderem wird unser Thema gleich sein. Ich bin aber erstmal bei einem anderen Kandidaten, der so seine Schwierigkeiten hat mit der Einhaltung der Menschenrechte bei Katar. Die deutsche Mannschaft fliegt ja heute schon mal los, erstmal ins Trainingslager. Aber ich spreche das an, weil ich es so schön fand, als ich den Flieger sah, die Lufthansa-Maschine, die dann jetzt Fan-Hansa heißt. Ich glaube, das machen die immer so. Aber was nicht immer so ist, diese zwei Worte, die da draufstehen, Sie haben das Foto jetzt auch vor sich, ne? Diversity wins, also Diversität gewinnt. Dazu so eine schön bunt gemalte Mannschaft. Wie gucken Sie darauf? Netter Versuch oder auch irgendwie so ein bisschen lasch als Statement?
Ja, zum einen ist es sicher ein Versuch, die Kritik zu besänftigen dieser Weltmeisterschaft in Katar, also einem Land, das massiv Menschenrechte verletzt und buchstäblich über Leichen gegangen ist, um diese Stadien zu bauen. Und gleichzeitig hat es so ein bisschen was wie die alte Fasnacht, die hinterherkommt. Also mich erinnerte das Foto an die französische Weltmeistermannschaft von 1998. Das war tatsächlich ein Aufschlag.
Zum ersten Mal, die damals so gefeiert wurde, weil sie so divers war
de facto. Ja, weil sie dieses moderne Frankreich mit den Einwanderern, multiethnische Republik, so verkörpert. Und
ich meine, jetzt geht es ja hier bei dieser Diversity auch vor allem so um die Anerkennung unterschiedlicher Lebensstile, ne? Eben auch Frage, ja, wie geht man mit queerem Leben um? Ich habe ja gedacht, vielleicht wäre es besser, ein bisschen vielleicht direkter gewesen, wenn man auf dieses Flugzeug auf der einen Seite zwei küssende Männer, auf der anderen Seite zwei küssende Frauen gemacht hätte. Ne? Ich weiß aber nicht, wie das dann mit der Landerlaubnis gewesen wäre in Katar.
Ja, ich glaube, in Katar können auch israelische Mannschaften nicht landen oder israelische Flugzeuge nicht landen. Das wäre für mich auch nochmal ein Punkt, den man kritisch hinterfragen muss.
Na gut, ich habe mir übrigens jetzt abgewöhnt, immer diese Frage zu stellen. Ich habe das richtig in Erinnerung. Sie sind ja eigentlich ein großer Fußballfan, oder?
Ja, seit Kindesbein. Okay. Damals Kaiserslautern und dann war ich ja lange in Bremen und freue mich und leide mit Werder Bremen.
Okay. Soll ich Ihnen die Frage ersparen, ob Sie gucken werden oder nicht? Oder wollen Sie gerne das Statement geben?
Doch, also sorry, ich werde gucken, jedenfalls ab und zu. Dazu bin ich ein wirklich zu leidenschaftlicher Fußballfan. Und das Nicht-Gucken, das ist so eine folgenlose Symbolik. Ich meine, also wenn Protest sagen wirksam sein soll und wenn er Konsequenzen hat, ja, aber einfach als so eine individuelle Geste ohne reale Wirkung finde ich so ein bisschen Banane.
Okay, gut, das haben wir schon mal geklärt. Es gibt, das würde ich immer sagen, an jedem Tag, egal wo es stattfindet, wichtigere Dinge als Fußball. Einige nehmen wir uns heute vor. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören heute. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag. Es gab viele Bilder der Freude aus der Ukraine in den letzten Tagen, Videos, die zeigen, wie die Bevölkerung in Cherson, also in der Stadt, aus der sich die russischen Truppen ja zurückgezogen haben, wie die Bevölkerung die ukrainischen Soldaten bejubelt, die jetzt da eingerückt sind. Aber was jetzt eben auch offenbar sichtbar wird, die Verbrechen, die begangen wurden während der Besatzungsmonate. Das zumindest ist der Vorwurf, den der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erhebt. Zelensky selbst ist gerade vor kurzer Zeit in Cherson gelandet, ist eben direkt dort vor Ort, hat gestern Abend noch gesprochen und hat da gesprochen von Leichen von Soldaten und eben auch Zivilisten, die entdeckt worden seien. In der Region Cherson habe die russische Armee, Zitat, die gleichen Gräueltaten begangen wie in anderen Teilen unseres Landes, in die sie eindringen konnten. Ralf Füchs ist mein Gast heute, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, einer der Initiatoren des offenen Briefes, der eine klare, auch militärische Unterstützung der Ukraine eingefordert hat. Herr Füchs, was überwiegt bei Ihnen heute? Die Freude über diesen Rückzug oder eben auch das Erschrecken über das, was dort ganz offensichtlich auch wieder passiert ist.
Es kommt noch ein drittes Element dazu, dass auch die Trauer über die Verluste der ukrainischen Armee bei der Befreiung von Cherson und der sagen, Südostukraine, um die es geht. Es geht ja nicht nur um die eine Stadt, es geht auch wieder um den Zugang zum Schwarzen Meer, um Mariupol. Und ich denke, wir haben schon eine Mitverantwortung für diese hohen Verluste, weil wir der Ukraine nicht genügend, vor allem gepanzerte Fahrzeuge liefern, Schützenpanzer, mit denen die Truppen in der offenen Steppe besser geschützt sind. Aber trotzdem war das für mich ein Moment der Freude, weil es doch auch zeigt, was möglich ist, wenn man den Kampfgeist und Widerstandswillen der Ukraine, und zwar fast der gesamten Gesellschaft der Ukraine, es ist nicht nur die Armee, kombiniert mit westlichen Waffen und westlicher Finanzhilfe, dann ist es, glaube ich, tatsächlich möglich, die russischen Truppen wieder über die Grenze zu drängen.
Selenskyj hat das ja jetzt auch gesagt in seiner Ansprache, der Sieg nahe, komme näher. Ist das vor allem erstmal, ja, sind das Durchhalteparolen im klassischen Sinne oder ist das wirklich realistisch?
Wie realistisch es am Ende ist, das mag ich nicht beurteilen, aber die ganzen pessimistischen Unrufe zu Beginn, ja, der Krieg ist nur eine Frage weniger Tage und dann weniger Wochen und die Ukraine hat keine Chance, das ist inzwischen ja gründlich widerlegt. Was tatsächlich bleibt, ist sagen der Schrecken über das Ausmaß russischer Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten, vor allem weil das System hat. Ja, das wiederholt sich, das Muster in Butscha, in Irsum, jetzt in Cherson. Diese Kombination aus der systematischen Bombardierung von Wohnvierteln, die gezielte Zerstörung der Infrastruktur, die jetzt in der Ukraine stattfindet, vor allem das Elektrizitätssystem. Im russischen Staatsfernsehen wird offen dazu aufgerufen, lass sie frieren, lass sie hungern. Wir wollen im Grunde die Lebensgrundlagen in der Ukraine zerstören, weitere Millionen Menschen in die Flucht treiben, sind jetzt schon mehr als 12, 13 Millionen, die ihre Häuser verlassen mussten. Die Ermordung von Zivilisten, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Folter, die Deportation von Kindern, die zur Adoption dann in Russland freigegeben werden. Das sind alles Kriegsverbrechen, die Kernkriterien der UN-Konvention zur Vermeidung von Völkermord erfüllen. Ja, und ich finde, damit müssen wir uns stärker konfrontieren, auch mit dieser völkerrechtlichen Seite des Krieges. Das ist nicht nur ein Kolonialkrieg zur Unterwerfung der Ukraine, es ist auch ein massiver Angriff auf das Völkerrecht.
Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, auch gerade mit dem Zentrum Liberale Moderne eine Konferenz gehabt, um genau diese Frage aufzugreifen. Also wie geht man eigentlich um mit diesen Kriegsverbrechen? Ich habe ja, Sie können ja gleich gerne mal darstellen, was da vielleicht Ansätze sind, aber ich habe eigentlich eine Frage vorneweg, wie Sie das einschätzen, wie viel Raum dafür eigentlich ist. Also ich stelle mir gerade die Alternativen vor, die mir da vorschweben, gerade mit Blick auf eine Lösung, einen Frieden, der dann möglicherweise aber ohne Gerechtigkeit stattfindet, weil klar ist, das wäre ja sozusagen ein All-in-Sieg. Also Russland würde zurückgetrieben und man hätte sogar noch die politische, die juristische, dann wahrscheinlich eben auch die militärische Kraft, die Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Und da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass das politisch jemals einen Stand ist, den man erreichen kann.
Also zum einen, dafür gibt es ja auch schon historische Präzedenzfälle, kann man Kriegsverbrecherprozesse auch in absentia führen. Also sie müssen die Angeklagten nicht vor Ort haben. Es wäre aber ein klares Signal an die russischen Eliten, dass es mit dieser politischen Führung das Land keine Zukunft hat. Sagen mehr hat und es wäre auch ein wichtiges Signal, dass man nicht zulässt, dass ein Mitglied des Sicherheitsrats, das eigentlich das Völkerrecht garantieren soll, solche massiven Kriegsverbrechen begeht. Insofern, ich glaube, der Westen muss sich bald entscheiden, ob er weiter mit einem Russland mit Putin rechnet und verhandeln will oder ob auf ein Russland nach Putin setzt. Und die russischen Oppositionellen, mit denen wir viel zu tun haben, gehen alle davon aus, dass dieses Regime keine Zukunft mehr hat, dass im Grunde der Abstieg schon begonnen hat.
Mhm. Mit welcher Zeitperspektive?
Das ist natürlich eine offene Frage. Es gibt doch die allermeisten Russland-Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Putin eine militärische Niederlage in der Ukraine, auch mit einem Verlust des Donbass, die Krim klammern wir jetzt mal aus, nicht politisch überstehen würde, dass es dann innerhalb vielleicht spätestens von 1-2 Jahren zu einem Machtwechsel in Russland kommen würde. Und ich glaube, man muss auch die Mittelschicht des Landes, die wirtschaftlichen Eliten vor eine klare Alternative stellen. Entweder mit Putin in einen aussichtslosen Niedergang oder mit einem politischen Neuanfang auch wieder Kooperation mit dem Westen und Zusammenarbeit mit der Europäischen Union.
Aber ich meine, das wäre natürlich schon mal die erste, eine offene Frage. Was käme nach Putin? Also wäre es ein Russland, das kooperativer ist, das sich Richtung Demokratie und Menschenrechte entwickelt oder möglicherweise eine Putin-Kopie, möglicherweise noch schlimmer? Die erste offene Frage. Die zweite ist eben genau diese Zeitdimension. Und da schaue ich wieder auf die Ukraine, inwieweit die Ukraine dann im Prinzip das Schlachtfeld ist für diesen Kampf in einem Krieg, der sich dann möglicherweise nur noch im Donbass, aber eben auch dort jahrelang möglicherweise hinzieht. Also das führt mich wieder zu dieser Frage, die ja viele aufführen in der Debatte, ob sozusagen ein halbgarer Frieden unterm Strich nicht unter dem Aspekt der Humanität, gerade auch mit Blick auf die Ukraine, das Bessere wäre.
Ja, wenn ein halbgarer Friede bedeutet, dass die Ukraine einen gewichtigen Teil, und zwar auch einen lebenswichtigen Teil ihres Territoriums, das betrifft vor allem die Südukraine mit den Schwarzmeerhäfen, mit Millionen von Menschen an Russland abtreten muss und damit der Willkür und Gewaltherrschaft Russlands ausliefern muss, dann kann ich darin nichts Humanitäres finden, mal ganz abgesehen von den verheerenden politischen Konsequenzen, die das für die europäische Friedensordnung hätte. Ich glaube auch nicht an einen jahrelangen Krieg. Russland hat keine unbegrenzten Reserven. Und wenn der Westen wirklich seine Ressourcen, seine finanziellen und militärischen Ressourcen mobilisiert und der Ukraine zur Verfügung stellt, dann kann sie diesen Krieg in einer absehbaren Zeit gewinnen.
Sie erleben hier einen leicht mitwippenden Ralf Füchs bei uns heute im Studio zu Carolina Bubiko Kosakece. In diesen Minuten ist die Entscheidung gefallen, vor wenigen Minuten. Die Ampel hat es nicht geschafft, mit ihrer großen Hartz-IV-Reform auch die Länder zu überzeugen. Der Bundesrat hat die Reform abgelehnt, die von Hartz-IV zum neuen Bürgergeld führen soll, weil nämlich die Union gegen Teile der Reform ist, gegen die weitgehende Abschaffung von Sanktionen beispielsweise, vor allem gegen zu hohe Schonbeträge. Also das ist das Geld und das sind die Vermögenswerte, die man behalten darf, auch wenn man die Stütze vom Staat kriegt. Ralf Füchs, Grünen-Mitglied in Ihrer Partei sind und waren Sie einer der Realo-Vordenker und auch natürlich schon mit kräftig an Bord, als Rot-Grün regiert hat, als diesen Hartz-IV-Reform auf den Weg gebracht wurden von Rot-Grün. Wo stehen Sie denn heute, eher bei der Ampel oder bei der Union mit Ihrer Kritik?
Erstmal sollte man doch festhalten, dass die Hartz-IV-Reform bei allen Schönheitsfehlern, die Sie im Detail haben mögen, ein Erfolgsmodell waren. Ja, sie haben im Wesentlichen dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut und Menschen in Arbeit gebracht wurden. Dass es heute Reformbedarf gibt, das sehe ich auch. Ich sehe auch positive Elemente, eine ganze Reihe in der jetzigen Gesetzesvorlage, dass die Grundsicherung erhöht werden muss, ist angesichts der Preissteigerung. Klar, dass
da ist die Union ja übrigens auch dabei, ne?
Sagt sie genau. Ja. Dagegen opponiert sie auch nicht, dass es eine stärkere Förderung gibt für Weiterbildung und Berufsabschlüsse, finde ich ausgesprochen wichtig, weil vor allem unter den Langzeitarbeitslosen doch viele ohne qualifizierten Abschluss sind. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass man für die ersten 2 Jahre nicht zugreift auf Vermögen bis 60.000 Euro und Leute nicht zwingt, aus ihren Wohnungen rauszugehen. Ja, das finde ich auch eine unbillige Härte. Ja, wenn sich Leute bemühen, sich neu zu qualifizieren oder eine neue Arbeit aufzunehmen, dann soll man sie nicht aus ihren Lebensverhältnissen heraus prügeln.
Wenn ich da mal gerade einhaken darf, dieses Schonvermögen, ja, 60.000 bei einer betroffenen Person, dann kommt aber noch 30.000 für jedes Haushaltsmitglied dazu, also die vierköpfige Familie, die ist dann eben bei, jetzt muss ich rechnen, bei 140.000 Euro. Und das ist sozusagen obendrauf zu möglichen Immobilienbesitzen. Das ist schon,
das ist schon viel.
Auch die Union, das ist schon, also da könnte man
Ich finde auch, das ist ein Punkt, über den man verhandeln kann und muss, über diese Größe. Ja, das ist im Grunde eine Rückversicherung auch für Mittelschichtsleute. Ja, ich meine, wer hat schon liquides Vermögen in dieser Größenordnung? Das ist eher eine Minderheit in der Gesellschaft. Aber es geht nur um einen befristeten Zeitraum. Ja, also nach 2 Jahren greift dann der Staat härter zu. Ich glaube aber, der kritische Punkt ist, ob die Balance noch stimmt zwischen Rechten und Pflichten, zwischen Fördern und Fordern. Und das gilt vor allem, wie hoch ist der Druck für die Arbeitsaufnahme? Und da wird ja praktisch für die ersten 6 Monate eine Art Schonraum jetzt gewährleistet. Ich würde es eher umkehren. Ich würde sagen, die öffentliche Hand soll sich verpflichten, Erwerbslose innerhalb von 3 Monaten entweder in eine qualifizierte Weiterbildung oder in einen Job zu bringen. Also sich als Selbstverpflichtung.
Sie wollen
in Dänemark ist das der Fall.
Sie wollen den Staat fordern und in dieser Aufgabe. Ja? Und,
ja. Weil ich finde, das Ziel muss schon sein, Menschen wieder zurück in Erwerbsarbeit zu bringen. Ich bin mit dem Taxi hierher gefahren und bin an einen sehr pleatschen, pfiffigen deutsch-türkischen Taxifahrer geraten.
Pleatsch? Darf ich mal nachfragen? Das ist
Pleatschers hellwach.
Okay,
so, ja, kann und ich noch gut nicht. Informiert und erzählte ihm ein bisschen, was die Themen der Sendung sind. Und dann sagte er, oh, Bürgergeld. Und ich frage, ja, und? Und dann sagte er, wer soll denn da noch arbeiten? Ja, und dann fragte ich ihn, was verdienen Sie denn? Und wenn ich fragen darf, und dann sagt er, ja, so zwischen 2 und 2 netto für 60-Stunden-Woche, die Hälfte geht für die Miete drauf, da bin ich doch besser dran mit Bürgergeld und Minijob. Ja, so, und darum geht's eigentlich. Und das ist so, wird so ein bisschen von uns gerne schön geredet, dass es doch Milieus in der Gesellschaft gibt, die sich eingerichtet haben in dieser Grundsicherung und ein bisschen Schwarzarbeit und so.
Ja, zumal, ich meine, man muss ja sagen, als diese Reform damals losging, da war Deutschland wirtschaftlich in einer ganz schwierigen Situation. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, eben auch von vielen Menschen, die gerne arbeiten wollten, die in der Lage waren zu arbeiten und die keinen Job gefunden haben. Da waren wir bei weit über 5 Millionen Arbeitslosen. Jetzt haben wir ja im Prinzip eine Art Vollbeschäftigung. Man kann es sehen, überall hängen die Zettel, in jeder Region, in jeder Stadt in Deutschland Mitarbeiter gesucht, auch in qualifizierten Jobs.
Ja, wir haben einen Riesenbedarf an Arbeitskräften.
Das heißt, im Moment kann man davon ausgehen, die im Moment nicht arbeiten können, entweder wirklich nicht arbeiten, weil sie gesundheitlich nicht in der Lage sind, weil sie von den Lebensumständen, ne, Alleinerziehende nicht in der Lage sind. Genau. Da ist die Grundsicherung absolut wichtig. Und dann kann man, und das ist natürlich dann jetzt, oder da kommt man zu dem Menschenbild, das war ja auch ein Vorwurf von der Adresse der SPD an die Union, ne? dass sie ein Menschenbild haben, wo eben ja man davon ausgeht, dass es Faulenzer gibt. Aber vielleicht muss man davon ausgehen.
Also ich würde nicht so gerne jetzt sagen, entweder ein völlig idealistisches Bild, ja, alle wollen arbeiten, das ist ja auch anstrengend. Und es gibt immer noch viele Jobs, die mühsam sind, aber nicht viel Geld ins Portemonnaie bringen. Ja. Aber das ist schon eine Hürde. Ja. Und ich will sagen, man muss Leuten über diese Hürde weghelfen. Und ich fände am besten, wenn es tatsächlich eine staatliche Selbstverpflichtung gäbe zu Jobvermittlung oder Vermittlung einer qualifizierten Weiterbildung, die Leute dann auch annehmen müssen innerhalb eines zumutbaren Zeitraums. Das sind 6 Monate relativ großzügig. Aber im Prinzip geht es sagen schon um Teilhabe über Erwerbsarbeit, ja, und Leute, die über lange Zeiträume rausfallen aus der Arbeitswelt, die depravieren auch sozial und kulturell.
Aber offenbar machen wir oder macht das System das nicht gut. Ich habe nochmal nachgeschaut, also in der letzten Dekade wurden so 7 bis 8 Milliarden Euro ausgegeben für Berufsqualifizierung. Also das ist ja auch nicht nichts, das klingt ja jetzt so, als würde man jetzt damit anfangen. Und da frage ich mich, ja, woran liegt's? Also so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Also wahrscheinlich muss man wirklich auf der Anbieterseite beim Staat gucken, bei den Arbeitsagenturen, ob da wirklich die Kapazitäten da sind. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder vielleicht auch der Ansatz. Vielleicht ist der auch häufig zu bürokratisch und wenig an den Menschen orientiert, dass man sich wirklich eine individuelle Situation anschaut.
Also was ich gut finde, ist, dass in dem neuen Bürgergeldgesetz, soweit ich es mitbekommen habe, vorgesehen ist, dass für jede Einzelne ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden soll zwischen Arbeitsagentur und der, sagen, betroffenen Person über die Maßnahmen. Also ob es jetzt um Jobvermittlung geht oder Qualifizierung, so dass es doch eine maßgeschneiderte Pakete sagen geben soll, wie Leute aus der Grundsicherung wieder herauskatapultiert werden können.
Jetzt ist mir eins aufgefallen, wir haben es echt schon wirklich gut geschafft, ganz selten nur Hartz IV zu sagen, aber ich frage mich ja, ob das gelingen wird, dieser Move, ja, also dieser auch PR-Move, dass eben Hartz IV wirklich Geschichte wird, indem man das nicht mehr so nennt. Es hieß ja auch nie so, ne? Also haben Sie mal so einen Antrag gesehen? Ich war auch mal in meinem Leben in der Situation, dass ich das ausfüllen musste und da steht dann Antrag auf ALG II. In Klammern, umgangssprachlich Hartz IV, damit das alle auch verstehen, ja, worum es geht. Es hieß ja,
Ich finde, die SPD geniert sich viel zu sehr. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage der politischen Kosmetik. Ja, es hat die ewige, sagen, Krach gegeben in der SPD, auch mit Teilen der Gewerkschaften über die Hartz IV-Reform. Und jetzt sieht sie die Gelegenheit, diesen Makel loszuwerden, der aus meiner Sicht gar kein Makel war.
Tja, für die SPD lief es danach halt nicht so gut wie für die Grünen. Aber gut, das ist dann nochmal ein Thema für eine ganze Stunde wahrscheinlich. Ralf Füchs hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Das Bürgergeld ist aber so auch erstmal abgelehnt im Bundesrat. Da muss jetzt verhandelt werden, ob es wirklich zum 1. Januar kommt. Wird wahrscheinlich sehr knapp, aber das Bemühen im Vermittlungsausschuss ist da. Mal gucken, ob es auch wirklich bei der Union da ist oder ob die sich auch freuen würden, dass es noch ein bisschen länger Hartz IV heißt.
Ja, die Union kann sich darüber auch ins Knie schießen. Also wenn der Eindruck sich verstärkt, dass es bloße Parteitaktik, um jetzt mal die Ampel ordentlich zu zwiebeln, dann glaube ich, wird die Stimmung gegen die Union kippen.
Mhm. Wobei, letzter Punkt, die Umfragen geben ja im Moment eher der Union recht. Also da sagen die Leute,
Ja, weil sie am Solidaritätsprinzip festhalten, das ist nämlich was Wechselseitiges, Rechte und Pflichten.
Wie geht es voran mit dem Klimaschutz? Großes Thema international. Wir sind ja jetzt bei der Halbzeit der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Und dieses Umfeld nutzen ja auch die Nichtregierungsorganisationen gerne für ihre Thesen und ihre Statistiken und Berichte. So heute German Watch und das New Climate Institute, die nämlich einen Klimaschutzindex vergeben, eine Art Ranking mit Beurteilung der großen Emittenten im Klimaschutz. Und so sieht es nach der Aussage von Jan Burg vom German Watch für Deutschland aus.
Deutschland ist um 3 Plätze auf Platz 16 gefallen. Sie sind in der Politikbewertung tatsächlich deutlich besser als letztes Jahr. Allerdings gibt es da noch eine Hypothek der alten Regierung. Die erneuerbaren Energien, der Ausbau ist quasi gestoppt und die Verkehrsemissionen sind im Jahr 2021 wieder sehr stark gestiegen und dementsprechend kann Deutschland hier auch nicht davon profitieren.
Also Deutschland abgerutscht. Ich spreche darüber mit einem Mann, der ja auch mal Umweltsenator war, nämlich in Bremen für die Grünen. Herr Füchs, das klingt jetzt so ein bisschen, noch ist die alte Regierung schuld. Puh, Glück gehabt, könnte man sagen, auch aus einer grünen Perspektive. Nur dem Klima ist das jetzt von der Bilanz her herzlich egal.
Ich fürchte, es wird auch 2022 nicht besser werden, weil der russische Angriff auf die Ukraine und die Energiekrise, die das nach sich gezogen hat, uns sogar zwingt, wieder stillgelegte Kohlekraftwerke zu reaktivieren. Und bis der Ausbau erneuerbarer Energien wirklich wieder in Schwung kommt, wird es auch noch eine ganze Zeit dauern. geht es nicht nur um neue Windkraftanlagen und Solarpanels, sondern geht es auch um den Ausbau der Stromnetze, die nötig sind, um neue Windparks in der Nord- oder Ostsee anzuschließen und den Strom in die Industrieregion im Südwesten zu bringen. Also wir sind jetzt in der Phase, in der andere Krisen sich in den Vordergrund gedrückt haben. Und wichtig ist, dass die Regierung deshalb nicht ihre mittelfristigen Ambitionen, also Richtung 2030, aufgibt. Ja, mhm. Wir müssen jetzt so nach einer Phase von Rückschlägen dann wieder energischer und dynamischer werden.
Aber die Rückschläge, die Sie ansprechen, die sind ja jetzt auf der Zeitschiene leider auch so angelegt, dass sie im Jahr 2030 uns auf jeden Fall noch beschäftigen werden. Die LNG-Terminals, die gebaut werden mit dem wirklich klimaschädlichen Fracking-Gas, dem Flüssiggas, das wir jetzt massiv importieren werden. Stichwort Senegal, da hat jetzt die Regierung schon ihr erstes eigenes Versprechen gebrochen, indem sie gesagt hat, wir bringen andere Länder nicht mehr dazu, wir helfen nicht mehr bei Investitionen in fossile Energieträger. Senegal soll geholfen werden, Erdgasfelder zu erschließen. Und das sind ja alles Dinge, wenn wir sagen können, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, wir müssen vielleicht die Kohlekraft ein bisschen stärker nutzen. Ja, vielleicht verkraftbar, aber das sind so politische Maßnahmen, die ja bis weit in die 30er Jahre reinreichen werden.
Lassen Sie uns mal ehrlich machen. Ich meine, auch die grünsten Energiewende-Szenarien, das ist nur sehr wenig öffentlich diskutiert worden, sind davon ausgegangen, dass wir im Stromsektor sogar noch neue Gaskraftwerke bauen müssen, und zwar in einer Kapazität zwischen 20 und 40 Gigawatt. Das ist gewaltig, ja, als Puffer, als Backup für die Erneuerbaren. Hängt auch mit dem Atomausstieg. Mhm. Gleichzeitig aus Kohle und Atom raus, das hieß mehr Gas. Und dann in der Industrie sind das lange Zeiträume, wenn Sie Gas in der Stahlindustrie oder in der Grundstoffchemie ersetzen wollen durch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe oder nachwachsende Rohstoffe, das geht nicht von heute auf morgen. Das setzt gewaltige Mengen an erneuerbaren Strom voraus, der dann in Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe umgewandelt wird. Und auch im Gebäudesektor, bis wir die Gasheizung durch Wärmepumpen ersetzt haben und durch Solarwärme auf den Dächern und bessere Isolierung. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, realistisch machen über die Zeiträume, die auch ein ambitionierter Klimaschutz braucht, wenn wir nicht große ökonomische und soziale Brüche riskieren wollen und damit auch die Akzeptanz für Klimapolitik.
Aber da müssen wir uns wahrscheinlich auch realistisch machen über das Klimaziel. Also die 1,5 Grad, die sind ja sowieso eigentlich tendenziell schon dran gegeben. 2 Grad, ich weiß nicht, ob nicht genau das Gleiche wieder passiert wie vor etwa 10 Jahren, als man hätte anfangen müssen, um das 1,5 Grad Ziel erreichen zu können, noch realistisch, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wo wir mit ähnlichen Argumentationsmustern dann am Ende in 10 Jahren feststellen, 2-Grad-Ziel können wir auch vergessen.
Also 2 oder 3 Argumente, die mir dazu einfallen. Das erste, wir haben ja gar keine Alternative dazu, eine hochkomplexe Industriegesellschaft im laufenden Betrieb umzubauen. Wir können sie nicht einfach stilllegen, ja, wie so Teile der radikalen Klimabewegung. Ja, der Verkehr wird weitgehend stillgelegt und runter mit Produktion und Konsum. So, das würde diese Gesellschaft zerreißen. Ja, und man kann jetzt in der Ukraine sehen, was passiert, wenn 40% der Energieversorgung ausfallen. Und es wäre auch kein Erfolgsmodell für den Rest der Welt. Ich meine, was kann Deutschland tatsächlich beitragen zur Klimaneutralität global? Ich meine, wir haben etwa 2% der globalen Emissionen. Mhm. Nein, unser Hauptbeitrag ist zu zeigen, wie man Wohlstand und Klimaschutz unter einen Hut bringen kann. Nur dann werden wir zum Beispiel für den großen Rest der Welt, ja, der nicht bereit ist, auf Wachstum zu verzichten, auf steigenden Wohlstand zu verzichten, weil Milliarden Menschen in bitterer Armut leben. Das heißt, wir müssen zeigen, wie eine ökologische, moderne Industriegesellschaft funktionieren kann. Das ist unsere wichtigste Aufgabe.
Absolut einverstanden, aber da habe ich eben die Zweifel, ob wir das gerade tun. Es wurde ja gerade auch in der Aussage von Jan Burg vom German Watch angesprochen, beispielsweise der Verkehrssektor. Da bauen wir gerade um. nämlich in Richtung Elektromobilität, aber im Prinzip mit einer Grundlogik, die ja auch schon deutlich macht, so kann das nicht funktionieren, wenn wir unseren gesamten Fuhrpark einfach auf Elektro umstellen, dabei die Fahrzeuge noch ein bisschen größer machen, dann ist das industriepolitisch erstmal ein interessanter Move, aber klimapolitisch letztendlich keine Lösung oder nur bedingt eine Lösung.
Das heißt, wir brauchen auch Alternativen für Mobilität. Ja, Mobilität ist schon eine Errungenschaft, das ist sowohl individuell wie im Hinblick auf die Welt. Ja, denke ich, sollten wir nicht auf einen hohen Grad an Mobilität, können es auch nicht verzichten. Wissenschaft und Wirtschaft und Kultur und so, alles ist international. Familien sind international, aber wir müssen Flugzeuge und Autos klimaneutral machen und gleichzeitig die öffentlichen Verkehrssysteme massiv ausbauen. Und da hängt die Bundesrepublik auch hinterher. Wenn man den Zustand der Deutschen Bahn vergleicht mit dem etwa in Österreich oder in der Schweiz, dann sieht man, dass wir jahrzehntelang zu wenig investiert haben in öffentliche Verkehrssysteme. Und das müssen wir jetzt alles gleichzeitig nachholen.
Morgen beginnt der G20-Gipfel auf Bali. Olaf Scholz ist schon unterwegs in der Region, war in Vietnam, ist jetzt in Singapur. Da hat Scholz unter anderem das gesagt.
Ich hoffe, dass angesichts der neuen Weltlage alle verstehen, es geht schon darum, dass wir möglich machen, dass an vielen Stellen die Rohstoffe genutzt werden können, die dann für die Entwicklung dieser Länder wichtig sind, aber eben auch für unsere Volkswirtschaften.
Olaf Scholz in Singapur auf seiner Reise. Ralf Füchs ist weiter an meiner Seite. Könnte man das auch so zusammenfassen? Das ist auch gerade so ein bisschen so eine Reise auf der Suche nach neuen Freunden?
Zumindest nach neuen Partnern, die uns Schritt für Schritt aus der strategischen Abhängigkeit von China lösen können. Das ist ja auch ein Lerneffekt aus dem jetzigen Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben unsere Energiesicherheit von Russland abhängig gemacht, einem autoritären System, das sich als Gegner des Westens versteht. Und wir haben unser Wirtschaftswachstum weitgehend nach China outgesourced. Nicht nur die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie, gilt übrigens auch für eine Energiewende. 70-80% der Ressourcen, die dafür nötig sind, kommen heute aus China. Aufgearbeitete Rohstoffe und technische Komponenten, Solarpanel zum Beispiel. Und das heißt, wir müssen unbedingt diversifizieren, sowohl unsere Absatzmärkte, unsere Außenhandelspartner, unsere Rohstoffquellen, und wir müssen auch die einheimischen Ressourcen genauer wieder angucken und den Mut haben, die anzupacken. Es ist nämlich nicht so, dass es diese Rohstoffe in Deutschland alle nicht gäbe, seltene Erden zum Beispiel. Oder, um mal ein heikles Thema anzusprechen, auch Erdgas in großen Mengen. Aber dafür wäre Fracking erforderlich. Wir importieren heute lieber Fracking-Gas, sagen, aus den USA. Das russische Gas, was wir aus den arktischen Gebieten importiert haben, war auch alles andere als umweltfreundlich. Also ich glaube, es geht nicht nur um eine veränderte Außenhandels- und Importstrategie, sondern auch dieses Not-in-my-Backyard-Prinzip. Ja? Mhm. Wir kaufen das woanders ein, weil wir es zu Hause nicht machen wollen. Das halten wir, glaube ich, nicht durch.
Ich finde das sehr interessant. Ich meine, der Bundespräsident hat das ja in seiner Rede auch deutlich gemacht, ne? Dieses deutsche Geschäftsmodell, das hier zu Ende geht und das letztendlich ja immer überall erstmal Handelspartner gesehen hat, ne? Also so mit diesem Konzept, dass es vielleicht irgendwo auch Feinde im klassischen Sinne, was die Wertevorstellung angeht, was Interessen angeht, was geopolitische Interessen angeht, dass es die eigentlich gar nicht so richtig gibt oder dass man da gerne wegschaut.
Ja, es gab die Vorstellung, dass Globalisierung, zunehmende ökonomische Verflechtung auch zu einer politischen Konvergenz in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft führen würde. Und das hat sich
Wandel durch Handel, ne?
Genau. Ja. Das hat sich als Illusion sagen entpuppt. Und es gab also auch noch in der Merkel-Ära eigentlich nur schwierige Partner. Und jetzt entdecken wir, dass es Gegner gibt, von denen wir uns nicht ökonomisch abhängig machen dürfen.
Tja, die Frage ist gerade mit Blick auf China, ne, ob das bei dieser engen Verflechtung gelingen kann, ohne ganz große Verwerfung. Denn Ich habe immer so den Eindruck, Deutschland ist auch, als viele sich schon abgewandt haben von diesem Gedanken der Globalisierung, war hier immer die Hoffnung noch groß. Ja? Wahrscheinlich aber einfach auch, weil die Abhängigkeit so groß ist.
Es geht auch nicht um die Globalisierung. Das halte ich für eine ganz falsche Denkrichtung. Ja, sich zurückzuziehen, irgendwie Autarkie, national sowieso nicht, aber auch europäische Autarkie, ist erstens eine Illusion. Zweitens, wir müssen gerade umgekehrt neue Partnerschaften erschließen.
Aber mit wem ist natürlich die Frage. Also wer außerhalb der Europäischen Union
mit den demokratischen Staaten dieser Erde, aber ich würde sagen auch mit Staaten, die im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte durchaus problematisch sind, aber sich nicht als unsere Gegner verstehen. Indien zum Beispiel, das ist formal immer noch eine Wahldemokratie, aber mit einer starken autoritären und nationalistischen Drift. Und trotzdem, ja, Vietnam ist jetzt auch keine lupenreine Demokratie. Wir müssen unsere Partnerschaften in Asien, Afrika, Lateinamerika ausbauen und dafür sorgen, dass die Freihandelsabkommen endlich auch ratifiziert werden, die jetzt gegenwärtig auf Eis liegen.
Tja, was gibt es denn da eigentlich noch? Kanada haben wir noch?
Kanada, genau. Mit denen gibt es ja ein eigentlich fertig ausgehandeltes Abkommen.
USA?
Ja,
schwierig.
Ich finde, die amerikanische Demokratie ist robuster als viele
gedacht haben. Schwierig vor allem, weil ja auch ein Joe Biden gerade total auf
America First.
Ja, eigentlich macht er mehr America First als vorher Donald Trump.
Ja, die machen eine ziemlich harte amerikanische Interessenpolitik, versuchen die Technologieführerschaft wieder zu gewinnen auf verschiedenen Sektoren. Ich meine, digital sind sie sowieso immer noch führend. Und dagegen jetzt einfach einen europäischen Protektionismus zu setzen, würde, glaube ich, einen gefährlichen Wettlauf in Gang setzen. Aber wir müssen versuchen, sie über Investitions- und Handelsabkommen ins Boot zu holen.
Lieber Ralf Füchs, vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.
Ich habe gedacht, Kant im Aquarium.
Genau, ich habe gedacht, das ist vielleicht ein guter Schlusspunkt hier für unser Gespräch heute. Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne, Ralf Füchs, war heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und Ihnen noch einen schönen Tag mit Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es übrigens gleich um Bremen, die Stadt, in der Ralf Füchs ja auch lange gewirkt hat.